Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Ramona Westhoff hier. Hi. Jetzt geht's um Sex, um queeren Sex, um politischen Sex und auch um Macht und Begehren. Spreche ich jetzt drüber mit Eva Tepest. Day hat ein Buch geschrieben mit verschiedenen literarischen Essays zum Thema Sex, Titel Power Bottom. Das erklären wir auch gleich, was das genau heißt. In den Essays geht's um eigene Erfahrungen, Auseinandersetzungen mit dem eigenen Begehren, aber auch zum Beispiel um queere Literatur, um Pornos oder eben um unseren gesellschaftlichen Umgang mit Sex und Begehren in all seinen Formen. Viel zu besprechen also. Hallo Eva Tepest.
Hi.
Und auch das noch, Sie sind Autorin, Journalistin, Theatermacherin und nicht binär, darum dieses Pronomen Day, falls das noch wer nicht kennt, DEY, das kann man benutzen, wenn eben er und sie beides nicht passt. Jetzt zum Titel. Fangen wir doch direkt mal mit dem Namen des Buches an. Was ist denn ein Power Bottom? Diese Unterscheidung zwischen Top und Bottom kommt ja eigentlich aus dem schwulen Sex. Der eine Part ist da vermeintlich aktiv, der andere vermeintlich passiv, alles in Anführungsstrichen. Bei Ihnen wird es aber zum politischen Begriff. Wie das?
Power Bottom, also wie es schon rein der Übersetzung nach bedeutet, ist ja schon ein machtvoller Bottom, also die Macht des Bottoming, des unten, des mutmaßlichen Ausgeliefertseins. Mhm. Und da sind wir eigentlich schon mittendrin in dieser politischen Thematik. Wenn, wie ich es behaupte oder vorschlage oder skizziere, nämlich in genau diesem scheinbaren Ausgeliefertsein ein machtvoller Gestus steckt. Und ich übertrage das dann in dem Buch eben auf mutmaßlich randständige Gruppen, also auf marginalisierte Gruppen, queere Personen. Das lässt sich aber auch auf andere übertragen. Mhm. Und ja, mach so einen Vorschlag, was darin für eine Macht und ein gesellschaftliches Potenzial für Veränderungen stecken könnte.
Das ist jetzt eine sehr große Frage direkt für einen Anfang. Aber was kann denn da für Potenzial drinstecken?
Ich glaube, dass wenn wir uns verletzlich machen und das beschränkt sich nicht auf Sexualität oder Intimität, aber das ist ein Lebensbereich, in dem das schnell passieren kann, wenn wir dafür offen sind, dass wir dadurch in Verbindung treten, etwas über uns selber lernen und auch über die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir uns befinden. Und wenn wir uns jetzt patriarchale Strukturen anschauen, rassistische Strukturen, aber auch, die ja oft mit der Abwehr von dem, was fremd und anders scheint, einhergeht, dann ist dieses sich öffnen und Hingabe verspüren etwas, was, glaube ich, politisch dann sehr zentral werden kann. Und wo dann diese Affektebene des vermeintlich Privaten überspringt in was Kollektives und Gesellschaftliches.
Sie schreiben in diesen Essays neben allen klugen gesellschaftlichen Überlegungen, aber auch sehr persönlich, ne, über ihr eigenes Begehren, erzählen Stories und Vorlieben. Auch wenn, das finde ich ganz spannend, nicht immer ganz klar ist, welche davon jetzt stimmen und welche nicht, damit spielen sie auch. Aber wie kamen Sie denn überhaupt dazu, über Sex zu schreiben? Wie wurde das Ihr Thema?
Es gibt in einem der Essays, zitiere ich den französischen Philosophen Maurice Merleau-Ponty, und sinngemäß hat der gesagt in einem seiner Werke, dass Sex immer schon etwas anderes ist als es selbst und dass sich Sex so schwer festlegen und reduzieren lässt. Und ich glaube, wenn wir jetzt an die Stelle von Sex andere Begriffe wie eben Begehren, Intimität, Verbindung auch setzen, Aggression und vieles mehr, was so damit verknüpft ist, dann merken wir schon, dass ganz viel umfasst oder das Begehren ganz viel umfasst. Und in dem Buch geht es ja auch viel um das Verhältnis von Sprache und Sex. Also wann ist eine sprachliche Äußerung denn Sex? Gibt es einen Unterschied dazwischen? Und das führt mich ja auch dazu, in dem Buch ganz viele andere Phänomene und Objekte in den Blick zu nehmen, über so den sexuellen Akt hinaus. Also es geht um Filme, um Familie, um Religion, aber auch darum, was ich beim Schreiben esse und Tennis als lesbischen Sport. Und ich glaube, das hat mich dazu geführt, dass es so ein anknüpfungsfähiges oder ja so schwer zu greifendes Phänomen ist, was ganz viele verschiedene Lebensbereiche auch affiziert. Das hat mich so sehr interessiert, dass ich mich dann entschieden habe, ein ganzes Buch von diesem Ausgangspunkt her zu schreiben.
Jetzt schreiben Sie in den Essays ja über Sex, aber Sie beschreiben eigentlich keinen Sex. Also es geht tatsächlich so, es ist so ein bisschen so eine analysierende Außensicht, aber Sie sind sehr, sehr ehrlich, ohne explizit zu werden. Wieso ist es denn eigentlich so schwer, über Sex zu schreiben, ohne sich selbst und anderen was vorzumachen? Also anders gefragt vielleicht, wie haben Sie es geschafft, so ehrlich zu sein bei den Texten?
Ich glaube, dass es genauso schwer ist, über andere Dinge zu schreiben, dass wir aber so eine kulturelle Annahme haben, gerade so im deutschsprachigen Bereich, dass es besonders schwer ist, über Sex und Begehren zu schreiben. Gibt es ja auch diesen Tokotronic-Song, über Sex lässt sich nur auf Englisch singen,
um mal so eine Popkulturreferenz
einzubauen. Ja. Ja, an den habe ich auch schon öfter gedacht, das war auch so ein bisschen so ein Running Gag mit meinem Verleger. Und aber diese Annahme oder diese Behauptung, dass es besonders schwer ist, darüber zu schreiben, das ist natürlich total abschreckend. Mhm. Und das ist ein Grund. Und dann kommt, glaube ich, hinzu, dass wenn wir jetzt mal von dem Schreiben, ne, ich sitze jetzt an meinem Schreibtisch oder wo auch immer und formuliere Sätze, weggehen und uns dann eher so diese Diskursebene anschauen, also im Literaturbetrieb, im Bereich Theater und journalistisch auch, dann ist es so, dass es deutschsprachig, finde ich, so man schnell in so einer Schmuddelecke landet oder in so einer akademisch harmlosen und nicht so lustvollen Auseinandersetzung mit Sex, also dass es da so eine gewisse Zweiteilung gibt. Und dann, es gibt wahrscheinlich viel mehr Texte über Sex, die ich gern lesen würde, deutschsprachig, die aber dann nicht das Licht der Öffentlichkeit erreichen. Das sind so unterschiedliche Ebenen. Und ich finde es nicht schwerer, darüber zu schreiben, als über andere Dinge. Aber schreiben finde ich grundsätzlich schwer. Und das ist ja irgendwie auch gut so, dass es da so einen Kampf gibt.
Was ich auch ganz, ganz spannend finde bei Ihnen, in einem Essay geht es auch um Pornos. Und Sie schreiben zum Beispiel, dass Sie gerne, auch wieder so eine Story, wo ich ja jetzt als Leserin gar nicht weiß, ob das stimmt, aber Sie schreiben auf jeden Fall, dass Sie gerne Videos gucken mit Männern, die masturbieren. Und queerfeministische Pornos, die Sie gesehen haben, fanden Sie dafür eher langweilig. Was ist denn ein guter Porno oder was wäre denn ein guter Porno? Was fehlt uns denn da?
Ich glaube, das lässt sich so allgemein gar nicht beantworten. Und daran krankt vielleicht manchmal so ein bisschen queerfeministischer Porno, dass es so sehr, ich will nicht sagen verkopft ist, aber so eine klare Vorstellungswelt manchmal zu geben scheint. Liegt natürlich auch daran, dass wir viel weniger queerfeministische Pornos haben und wie es ja so oft bei so queeren Kulturprodukten ist, dann eher sich so ein Narrativ vielleicht durchsetzt, also das mal als Klammer. Ich glaube, ein guter Porno wäre einer, der irgendwie mich etwas Überraschendes erfahren lässt und das beschreibe ich ja auch in dem Essay. Wenn ich nämlich jetzt auf einer Pornoseite beispielsweise bin, ich oder immer, und mich nur in den schon vorgefertigten Kategorien und Suchbegriffen bewege, von denen ich weiß, dass die mir irgendwie entsprechen, ich kenne das schon, ich habe das schon erlebt oder mir angeschaut und dann diese Lusterfahrung mache, dann ist es keine besonders spannende Erfahrung. Und gut wäre dann diese Erfahrung des Porno-Konsumierens, wenn, wie jetzt in meinem Fall, es mich dann überrascht, dass dann diese Porno-Kategorie Solo Male erregend ist oder was mit der Betrachterin macht. Mhm. Und ich glaube, wenn halt Porno ist ja völlig legitim und praktisch auch irgendwie eher zu so einem, also diese Porno-Erfahrung zu so einem Fetisch wird von, ich habe jetzt 10 Minuten und gebe die Suchkategorie ein, das funktioniert für mich, dann ist das nicht gut im Sinne von interessant oder transformativ.
Mhm. Braucht es dann überhaupt transformative, sehr, sehr gute Pornos oder ist das irgendwie so ein Gebrauchsfilm, wo vielleicht auch einfach okay ist, wenn zumindest niemand dabei ausgebeutet wurde, aber sonst ist es irgendwie, muss es jetzt auch nicht großes Kino sein?
Es ist völlig in Ordnung. Ich glaube aber auch, dass diese Transformationserfahrung nicht notwendigerweise aus einem guten, also qualitativ hochwertigen, narrativen, technisch anspruchsvollen Produkt, also daraus erfolgt. Das kann auch irgendwie so ein Homemade-Ding sein, was 2 Minuten lang ist, aber dann in dem Moment, was mit dem der Betrachterin macht, was überraschend ist. Mhm. So. Und es ist Sexualität, Lust, Begehren, muss überhaupt nicht immer transformativ sein. Sowieso würde ich mich nicht hinstellen und sagen, so sollte Sex sein. Ich denke nur, es kann sehr interessant, lustvoll und ja, doch ein Stück weit befreiend sein, im sexuellen Bereich Erfahrungen zu machen, die uns überraschen und bei denen wir Facetten von uns selbst erleben und Begegnungen erfahren, mit denen wir am Tag zuvor noch nicht gerechnet hätten.
Eva Tippest, Autorin des Buchs Power Bottom, literarische Essays zum Thema Sex, Begehren und Machtstrukturen, hat mit mir gemeinsam versucht, all diese sehr komplexen Themen in einem Gespräch zusammenzusammeln. Vielen, vielen Dank.
Gerne. Danke für die Einladung.
Power Bottom ist im März Verlag erschienen und kostet 18 Euro.